Bettgeflüster, wie sage ich dir, wie ich's gerne hätte?
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Heute wird's auf jeden Fall heiß. Wieso? Weil wir den Schwerpunkt auf die Sexualität legen. Weil die Sexualität bereitet vielen Paaren Schwierigkeiten. So hat's die Andrea uns erzählt. Oder wir wissen es eigentlich mittlerweile schon selber. Aber ja, so ist es.
Andrea hat uns gesagt, wisst ihr was, es gibt eigentlich kein Paar, das in die Paartherapie kommt und keine sexuellen Probleme hat.
Ja, das kann ich tatsächlich so sagen, auch wenn sicher viele meiner Kollegen das völlig anders sehen würden. Ich denke nämlich nicht, dass man das eine vom anderen trennen kann, also zumindest nicht so wirklich. Und wenn die auch nicht konkret vordergründig mit sexuellen Problemen kommen, schwingt es in einer Partnerschaft, in der es Konflikte gibt, einfach immer mit.
Und dementsprechend ist die Sexualität bei dir in der Paartherapie immer ein Thema, richtig?
Ja, also zumindest, wenn ein Paar nicht direkt damit kommt, irgendwann kommt die Frage, wo du schaust und guckst, wie ist es denn sexuell eigentlich? Gibt es da auch irgendwelche Themen bei ihnen? Und meistens kommen die dann auch.
Aha. Ich kenne ein Paar, die haben ganz große Probleme, die haben aber noch Sex miteinander.
Stimmt, die kenne ich auch, genau.
Ja, die kennst du auch. Da ist es eher so die Anziehung, weißt du?
Ja, aber ich habe auch nicht gesagt, dass die keinen Sex haben, sondern die Frage ist ja, manchmal gibt es Paare, die sich wirklich bis aufs Messer streiten und die haben dann diesen sogenannten Versöhnungssex, das ist dann der Kick. Mhm. Aber das ist natürlich von der Intimität und von der liebevollen Sexualität im Sinne von Kommunikation und Augenhöhe ist das natürlich weit entfernt.
Mhm. Genau, das könnte so ein Fall sein, tatsächlich.
Das meine ich damit. Mhm. Also, ja, meine Oma sagte immer, pack. Schlägt sich, pack, verträgt sich.
Ja, genau.
Mhm, genau. Und da muss man natürlich wissen, was für eine Art von Sexualität möchte ich auch leben.
Ja, es gibt auch einige, die streiten sich nur, um sich wieder vertragen zu können.
Ja,
ne?
ja.
Versöhnungssex.
Um es so zusammenzufassen, würde ich sagen, es gibt sicher Menschen, die Sex und Liebe trennen können. Aber ich glaube auch, dass hier oft der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Also, dass viele sagen, ich kann das trennen. Oder bei mir kommen ja auch Menschen, die sagen, ich habe eigentlich gedacht, ich könnte es trennen. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, ich konnte es doch nicht. Ich bin also in etwas reingerutscht, was ich nicht gedacht hätte, was mir passieren würde. Und es macht ja auch was mit einem, wenn man mal ehrlich ist und man gibt sich einem anderen Menschen hin. Also, das bleibt doch emotional nicht draußen. Also, sag ich.
Das ist auch ein total emotionales Thema. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das trennen kann. Ne? Also für mich. Ja. Und wenn, dann hat es doch eine ganz andere, wie du sagst, Qualität. Gell?
Aber in früheren Zeiten konntest du das schon trennen.
Früher, als ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal sexuell was ausprobieren.
Ja,
ja. Ja, natürlich. Ja, aber ja, das klar. Ist ja was anderes. Das ist wie wenn ich sage, ich schieße jetzt auf eine Torwand oder spiele in einer Fußballmannschaft.
Okay.
Wisst ihr, ein Männerbeispiel.
Also nur da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
Schönes Beispiel. Wir haben heute einen Fall für euch. Eine wahre Geschichte von Natascha und Daniel. Die beiden sind seit 12 Jahren ein Paar, haben 2 Kinder, 10 und 8 Jahre alt.
Und an dem Beispiel von den beiden, das wirklich stellvertretend für so viele Paare ist, werden wir sehen, wie vielleicht das doch gehen würde, wenn man miteinander kommuniziert, besonders im Bereich der Sexualität. Und ich bin ganz sicher, dass die Hörerinnen und Hörer sich an der einen oder anderen Stelle ganz sicher wiederfinden werden.
Ein ganz normaler Beginn, wie bei vielen Paaren.
Bei uns geht's heute um Natascha und Daniel. Und die sind beide so Mitte 40. Die Natascha war damals, als sie die beiden sich kennengelernt haben, 32 Jahre alt und der Daniel 33.
Kennengelernt haben sie sich auf einem Online-Portal, was mittlerweile ganz gängig ist, gell?
Usus.
Usus. Und schnell war klar, dass sie ein Paar werden und die gleichen Ziele haben.
Genau, und da sind wir wieder bei den Zielen, den Milestones, kennenlernen, heiraten, Haus kaufen oder mieten, Kinder bekommen und so weiter. Ist auch voll schön, ne? Indra und ich, wir haben das ja ganz ähnlich gemacht eigentlich, gell?
Ja, das stimmt.
Also. Wir haben uns nur nicht übers Internet kennengelernt, sondern über den Job.
Und wir haben es auch nicht übers Knie gebrochen, muss man auch sagen. Oder? Ja.
Diese Geschichte, die ihr gerade gesagt habt bei Natascha und Daniel, die haben übrigens in meiner Praxis die allermeisten Paare so. Also es gibt wenige, die im Ausland waren oder so völlig andere Ziele haben. Ja, also das sind eher so die Ausnahmen. Die meisten arbeiten tatsächlich diese klassischen Milestones ab. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint.
Ja, es ist für viele auch der Sinn des Lebens, ne? Ich finde einen Job, ich finde einen Mann oder eine Frau, ich bekomme Kinder, ich wünsche mir eine Familie. Manchmal sind die Milestones ja auch familiär vorgegeben. Also man wiederholt eigentlich das, was man in seiner eigenen Familie auch schon gelernt hat. Völlig unabhängig davon, ob es das Richtige jetzt für einen selbst ist. Aber Natascha und Daniel erzählen in der ersten gemeinsamen Sitzung, dass die Anfangszeit super schön war, wie bei vielen. Sie haben sich mehrmals die Woche getroffen, die Wochenenden zusammen verbracht, einiges unternommen. Also alles passte wunderbar.
Nach einem Jahr macht der Daniel, der Natascha, einen Heiratsantrag. Ich find's ein bisschen früh, nach einem Jahr schon. Geht dann schon schnell, gell?
Ja.
Aber sie fanden auf jeden Fall, dass ihrem gemeinsamen Weg da nichts im Wege steht. Also warum warten, hat er sich gedacht wahrscheinlich.
Mhm. Und sie erzählen auch in der ersten Sitzung, als du sie nach ihrem Anliegen fragst, Andrea, dass sie sich eigentlich super verstehen, bis heute. Also die ganz normalen Alltagsstreitereien haben sie schon mal. Allerdings ist Daniel mit der Sexualität gänzlich unzufrieden, was vor ein paar Wochen aus ihm herausbrach.
Für Natascha kam das ziemlich unerwartet, hat sie erzählt. Aber als du bei ihr nachgefragt hast, Andrea, da stellt sich raus, dass es wohl doch schon einige Gespräche bisher in diese Richtung gegeben hat, ja, und Daniel auch immer wieder gesagt hat, dass ihn was stört. Mhm. Und dabei kam es dann oft zum Streit.
Und so ist es ja übrigens ganz, ganz oft. Also für einen kommen die Dinge scheinbar wie aus einem heiteren Himmel gefallen. Und für den anderen, der hat das Gefühl, regelmäßig mit der geladenen Pistole dagestanden zu haben, ja, und den Ernst der Lage durchaus sehr, sehr klar signalisiert zu haben.
Das ist eigentlich schon spannend, ne? Wenn man mal überlegt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist.
Voll.
Total crazy.
Ich bin da gar nicht so sicher, ob es die Wahrnehmung ist oder ob es vielleicht nur so ist, dass einer besser verdrängen kann, ne? Das kann natürlich auch sein.
Ja, das glaube ich nämlich auch oft, Markus.
Selektives Weghören.
Genau, genau. Und in der Regel sind meine Klienten ja weder blind noch taub, ja. Also wir hören eben nur das, was wir hören wollen. Wie du sagst, selektives Hören, selektives Wahrnehmen. Und ich mache mich ja auch unbeliebt, wenn ich dann den einen oder anderen regelmäßig beim Verdrängen störe.
Okay. der
ist quasi mein Job. Ich bin Verdrängungsstörer. Störenfried. Mhm.
In der ersten Sitzung stellt sich also raus, dass Sexualität das große Thema von Natascha und Daniel ist. Also wir haben schon gehört, vor allem für Daniel. Konntet ihr das denn ja als quasi Problem für beide definieren oder was hat Natascha dazu gesagt?
Ja, fürs Erste haben wir uns tatsächlich auf das Thema Sexualität geeinigt, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn der eine jetzt zum Beispiel sagt, er hat das Thema X und der andere hat das Thema Y, dann werde ich ja einem von den beiden immer nicht gerecht, wenn ich mich um das Thema des anderen kümmere. Mhm. Und Natascha hat tatsächlich keinen so großen Leidensdruck in diesem Bereich, aber sie war dann auch einverstanden, dass wir uns um dieses Thema kümmern.
Und was war das Thema, um was ging's? Im Detail, meine ich, haben Sie darüber erzählt?
Ja.
Die häufigste sexuelle Funktionsstörung bei Frauen, Lustlosigkeit.
Bei Frauen ist es tatsächlich die fehlende Lust oder die Appetenz, die häufigste Funktionsstörung statistisch abbildet. Bei Männern ist es eher so die Erektionsstörung und die frühzeitige Ejakulation.
Wobei ich sagen muss, dass in meiner Praxis inzwischen auch bei Männern immer häufiger die Lustlosigkeit ein Thema ist. Aber wenn man es gegeneinander hält, ist es immer noch eine Schwerlast auf Seiten der Frau beim, wie es im ICD-10, der Klassifikation der psychischen Störungen heißt, Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen. Eigentlich finde ich schon hart, dass das echt eine Störung ist.
Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass das eine psychische Störung ist.
Ja.
Verstehe. Und wie ging es dann weiter, Andrea?
In der ersten Sitzung habe ich noch nicht so viel erfahren, aber beide waren sich darüber einig, dass die Sexualität anfangs wirklich gut war. Ich hatte aber das Gefühl, als wenn es für Daniel superer war als für Natascha.
Okay.
Und ich habe dann so aus dem Gefühl gegen Ende auch mal angeboten, wir können natürlich auch mal eine Einzelsitzung machen, weil ihr wisst ja, da kann man dann einfach doch nochmal anders reden, weil ich wollte natürlich herausfinden, wie war es denn nun wirklich? Manchmal sagen die Leute das, um den anderen nicht so zu verletzen, das wisst ihr ja auch schon.
Genau, und das haben sie dann auch angenommen und beim nächsten Termin kamen sie dann beide hintereinander zu dir, richtig?
Richtig.
Natascha und Daniel kommen vom Bodensee, beziehungsweise aus der Nähe. Das ist nämlich die Heimat von Daniel, aber Natascha hat ihre Eltern in der Nähe von Augsburg, sodass sie die Kids dort eben abgeben, freitags dann zu Andrea kommen und das Wochenende dann auch gleich bei den Eltern verbringen.
Klar, ist eine coole Sache, verstehe ich ja. Paartherapie, Elternbesuch und gleichzeitig haben sie noch einen Babysitter.
Wie Andrea immer sagt, wer will, findet einen Weg, wer nicht will, findet Gründe. Und ausgerechnet dieser Spruch wird nachher noch Wichtigkeit bekommen.
Genau, und wie viele Paare gehen sie dann nach der Sitzung am Abend auch noch zusammen was essen und reden auch weiter, was ich übrigens extrem wichtig finde.
Also ich würde gerne nochmal auf die häufigste sexuelle Funktionsstörung zurückkommen. Also bei den Frauen ist es die Lustthematik. Warum ist das so? Was denkt ihr?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das Problem nicht. Also, das ist so Stille im Raum. Stille
Markus so, warum ist das? Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
Beide so.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weil es mir persönlich nicht so geht. Ich weiß aber aus meinem Freundeskreis, dass es bei anderen Mädels auch so ist.
Also ich kann euch nur sagen, wie ich es in der Praxis erlebe. Und der Hauptgrund ist eigentlich, dass unterschwellig ganz viele Verletzungen passiert sind, die von den Frauen weitergetragen werden, die in der Vergangenheit liegen, die nie richtig bearbeitet wurden, die nie verziehen wurden. Das sind sehr häufig Verletzungen, die um die Geburt oder auch Schwangerschaft herum passiert sind. Also das potenziert sich sozusagen von der Verletzbarkeit dann nochmal. Und natürlich ist es auch ganz oft so, dass viele Frauen ja, da auch sich in ihren Körper nicht wohlfühlen, vor den Kindern, nach den Kindern, während der Kinder.
Ja, verstehe
also, das hat oft so subtile Gründe. Also
ist es mehr so ein Ursachenkomplex.
Es ist nicht so einfach,
was es nicht
wenn
so einfach
die Lust
macht,
weg genau. ist. Genau. Und das ist auch das, warum es in der Therapie oft so schwierig ist, weil wenn du sie fragst, haben sie irgendeine Idee, dann kommt in 80% der Fälle, nein, keine Ahnung, weiß ich auch nicht.
Andrea, du hast eben schon gesagt, dass der Daniel den Sex super rarer fand am Anfang als die Natascha. Ist das vielleicht auch der Grund, dass es von Anfang an nicht so super lief?
Ja, das ist gut möglich.
Was Frau Liebe in den Einzelsitzungen erfährt.
Andrea, du hast dann die Natascha gefragt, was eigentlich da ihr Problem ist. Was hat sie denn gesagt?
Ja, ich habe sie gefragt, ob sie grundsätzlich keine Lust hat, ob sie auf Sex mit ihrem Mann keine Lust hat oder ob sie auf die Art des Sexes mit ihrem Mann keine Lust hat, weil das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Und ich habe erfahren, dass es eher darum geht, dass der Sex mit Daniel vorhersehbar und langweilig sei.
Also es passiert immer das Gleiche.
Ja, wenn man es genau nimmt, ja.
Also im Prinzip, keine Ahnung, gleiche Stellung, gleiches irgendwie was, gleiche Dauer. Es ist wenig fantasiereich.
Ja, wenig Überraschendes.
Genau. Hat sie denn da schon mal versucht, Impulse zu geben?
Super Frage, Markus.
Oder zumindest wenigstens mal mit ihm darüber sprechen.
Super Frage. Sie hätte ja auch mal die Initiative ergreifen können. Das habe ich auch gesagt. Haben Sie denn eigentlich auch mal irgendwas gemacht oder so? Und da kommt ja dann ganz oft auch die Haltung von vielen Frauen, die glauben, sie sind der passive Teil und die Männer sind der aktive Teil.
Okay, was sollte man denn dem Partner sagen und was nicht, Andrea?
Die Antwort ist für mich da ganz einfach. Alles, was beziehungsrelevant ist, sollte kommuniziert werden. Da bin ich auch ganz klar. Und das gilt auch für die Sexualität, weil alles andere ist ja entweder falsche Rücksichtnahme oder verletzende Ehrlichkeit. Also ich plädiere dafür was dazwischen.
Wie meinst du das konkret?
Das falsche Rücksichtnahme ist, ich will dich nicht verletzen, deswegen sage ich es dir nicht, aber es ist total wichtig, weil wir zwei sonst ein Problem generieren. Oder aber die Angst eigentlich, ich hau dir das einfach vor die Füße und verletz dich, du, der Sex mit dir ist so scheiße, das ist so langweilig, das kann ich natürlich auch nicht machen, ja. Weil da steigt ja. Der andere auch aus dem Boot. Also irgendwas dazwischen wäre in der Kommunikation ganz okay.
Also beispielsweise,
wenn wir irgendwas erreichen wollen.
Hast du schön gesagt, Andrea.
Beispielsweise hätte Natascha sagen können, es ist eigentlich immer das Gleiche, was können wir beide verändern? was kann ich auch verändern?
Ja, oder hättest du Lust, oder könntest du dir vorstellen, mal ja irgendwas Kreatives, ich habe da mal was gehört, gelesen, ich habe da irgendeine Fantasie. Frauen sagen ja gerne, sie haben keine Fantasien, was ja nicht stimmt. Sie denken nur, sie haben keine, weil sie sich auch keine Gedanken drüber machen oft und weil sie eben einfach sehr viel Scham, Sexualität ist einfach mit sehr viel Scham behaftet nach wie vor. Genau, und man könnte auch sagen, Mensch, was hältst du davon, wenn wir da irgendwie mal was anders machen, oder sie hätte ja auch einfach mal was machen können. Ich meine, welcher Mann ist da, sperrt sich da und sagt, was macht die denn da plötzlich? Also ist zumindest jetzt nicht meine Wahrheit.
Klar. Absolut, ganz klar. Aber das Interessante ist ja, Andrea, dass du natürlich auch mit dem Daniel allein gesprochen hast und der erzählt dir, dass der Sex anfangs irgendwie freier war, so hat er es empfunden. Ne?
Ja, freier.
Also die Natascha war auch irgendwie so leichter unterwegs, die war nicht, er findet sie ein bisschen verklemmt.
Ja.
Und immer ist es er, der die ganze Sache initiiert.
Ja.
Und von ihr kommt da nie was und das schon ziemlich lange.
Genau.
So hat er das aus seiner Sicht beschrieben.
Genau. Und das höre ich jede Woche x-mal, das sage ich euch, so ist es. Genau so ist es.
Andrea, du hast ja von der Natascha gehört, dass es ein bisschen langweilig ist. Eben vorhersehbar, hast du gerade schon gesagt.
Ja.
Und kurze Werbung.
Wisst ihr eigentlich, was wir machen, während wir den Podcast hier aufzeichnen?
Wir trinken Wein.
Und zwar nicht zu wenig.
Prost.
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 Aber alkoholfreien Wein. Ganz ehrlich, ich habe schon wirklich viele, viele probiert, aber die schmecken wirklich zum Teil scheußlich. Ich habe sie tatsächlich teilweise weggekippt. Dann trinke ich lieber Wasser, habe ich mir gedacht.
Und dieser Wein ist wirklich richtig gut. Und Markus und Indra haben mit mir eine Blindverkostung gemacht. Mhm. Und ich habe es echt nicht gecheckt, dass es alkoholfreier Wein ist.
Mhm. Der heißt Frank und Frei, Komma nix, von der Winzergruppe Frank und Frei. Und es sind 13 fränkische Weingüter, die sich zusammengetan haben und diesen Wein herstellen. Made in Deutschland, es gibt alkoholfreien Weißwein und es gibt einen Rosé Prosecco, einen Secco.
Und warum schmeckt dieser Wein so sensationell und andere alkoholfreie so grauenhaft?
Weil er sehr aufwendig hergestellt wird, wie ein normaler Wein. Und im Nachgang wird mit einem sehr teuren Verfahren, das es jetzt seit kurzem gibt, dem Wein der Alkohol wieder entzogen.
Keine Panscherei, es muss von vornherein ein hochqualitativer Wein sein und dann funktioniert es auch. Probiert es einfach aus, ihr werdet wirklich begeistert sein.
Es gibt so viele Situationen, wo man was trinken möchte, aber nicht kann, weil man Auto fahren muss, so wie ich heute noch. Und ihr kennt die Diskussion bei den Paaren, fährst du oder fahr ich, braucht ihr alles nicht mehr.
Und wie kommt man ran an den edlen Tropfen? In den Shownotes gibt es einen Link, der heißt die Paarflüsterei und da kommt ihr auf den Shop.
Frank und Frei, nix heißt der von der Winzergruppe Frank und Frei. Probiert's aus, geiles Zeug, schmeckt wirklich gut, unsere Empfehlung. Und auch eher sehr zielorientiert.
Ja, genau.
Das heißt, es geht darum, dass er oder beide oder keine Ahnung zum Orgasmus kommen.
Ja.
Und das war es dann auch schon. Und sie fühlt sich nicht so gesehen und nicht so wahrgenommen und nicht so einbezogen.
Genau. Und das ist übrigens ganz was Sensibles.
So Mittel zum Zweck eher.
Ja, genau. Mhm. Genau das ist oft so. Die Frauen fühlen sich häufiger, es geht nicht um sie wirklich, sondern um, egal wer da wäre, es geht, wie du sagst, Mittel zum Zweck oder ist eigentlich wurscht, wer da liegt, aber sie fühlen sich nicht selbst als Person begehrt und gewollt. Und das ist bei Frauen ein ganz großes Thema, die Lust wirklich verabschiedet.
Wenn man dann Natascha so zuhört, finde ich, dann stelle ich mir natürlich schon die Frage, warum sollte man aus ihrer Sicht denn dann eigentlich Sex haben? Na klar, hat sie keine Lust. Ne? Irgendwie ist es ja nachvollziehbar. Sie hat ja kein Benefit draus, macht ihr keinen Spaß wahrscheinlich. Kommt sie auch nicht zum Orgasmus oder spielt es nur vor? Keine Ahnung. Was macht man denn da?
Ja.
Schützenhilfe ist gleich Übersetzungshilfe.
Genau, es geht darum, dass ich die beiden Sichtweisen und Empfindungen, die ich in diesen Einzelsitzungen gehört habe, zusammenbringe, sodass die beiden im Grunde genommen beginnen, sich auszutauschen. Also das kann ich ja auch nur anregen, aber im Idealfall müssen die sich ja gegenseitig verstehen. Die müssen zwischen den Sitzungen irgendwie in ihrer Sexualität weiterkommen und da müssen sie auch eine Verantwortung für übernehmen.
Wenn du das dann ansprichst in der ersten Doppelsitzung dann wieder, kann ich mir vorstellen, ist das ganz schön schwierig, weil du musst ja sehr einen Eiertanz, da musst du ja sehr vorsichtig auch formulieren, ne? Dass da keiner sich verletzt fühlt.
Ja, also ich arbeite ja viel mit Humor. Was man ja auch hört.
Das ist eine gute Idee. Mit dem genau. Thema.
Und ich versuche das mit ein bisschen Humor und mit, Mensch, was könnte man denn da machen? Und ja, und das ist doch auch eine Kunst, dass das nicht langweilig ist, weil das ist ja auch oft, ich versuche halt, das so hinzustellen, dass das nicht seine persönliche Fehlhandlung sozusagen ist, ja, sondern dass es einfach mehr gesprochen werden muss und dass sie vielleicht mehr miteinander, was weiß ich, da einfach schwingen müssten oder keine Ahnung so. Ich versuche halt natürlich auch Worte zu finden, dass ich zwar ehrlich und offen bin, aber eben nicht die verletzende Ehrlichkeit.
Ja, verstehe.
Wenn ich jetzt nochmal zu den beiden zurückkomme, dann kann ich sagen, dass wir bisher in unseren Folgen eigentlich relativ häufig die Ursache für mangelnde Sexualität, schlechte Partnerschaft gehabt oder auch tiefe Verletzungen in der Vergangenheit.
Ja.
Und bei Natascha und Daniel ist es diesmal anders. Mhm. Nämlich ist die Ursache bisher ja nur die Art der Sexualität, also wenig Lust bei Natascha. Das ist ja noch eigentlich ganz überschaubar.
Ja, ist eine super coole Prognose.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Und was Andrea von der Natascha noch erfahren hat, na, haben wir ja schon gehört, also es liegt gar nicht am Daniel, sondern es liegt nur an der Art und Weise. Mhm. Und Natascha sagt auch, anfangs war das nicht so. Das deckt sich ja auch mit seiner Aussage. Er sagt ja auch, am Anfang war das alles super.
Am Anfang steht die Beziehungsfestigung im Vordergrund. Und da ist ja auch nichts langweilig, weil es ist ja auch alles erstmal neu und aufregend.
Richtig,
also da, was soll denn da langweilig sein, ja?
Ja,
wenn ich 5 Gerichte koche, dann kommst du 10-mal zu mir, bis ich das zum 3. Mal wiederhole. Das dauert ja schon mal eine Zeit lang.
Ja, genau.
Ja, also, also eine Langzeitbeziehung, also ihr wisst das selber, dass das Aushalten von Langeweile ja auch etwas ist, was Bestandteil davon ist.
Richtig, ganz klar. Das gehört einfach miteinander.
Ja, gehört dazu, ja.
Aber auf jeden Fall haben ja die Paare meistens, oder weiß ich nicht genau, ob so formuliert, aber schon das Ziel, eine Familie zu gründen irgendwann, da kommt es dann auf so Dinge vielleicht gar nicht mehr so an. Mhm. Denkt man zumindest anfangs. Ja? Mhm. Und irgendwann setzt dann die Devise ein, das wird schon.
Das wird schon.
Mhm. Das wird schon noch. Oder vielleicht kommt mal ein Gewitter und dann ändert sich wieder alles. Mhm. Und das ist dann auch so ein Stück Verdrängung oder Verschiebung und schließlich will man die Beziehung ja nicht aufs Spiel setzen, weil ja doch ganz viel da ist. Und so ist es wie so eine Schleife, könnte ich mir vorstellen, wie so eine Spirale, die immer weitergeht.
Markus, genau so ist es. Und so vergehen Wochen, Monate und eben auch Jahre, weil ihr ja auch oft sagt, boah, so lange. Aber wir haben ja Paare in der Praxis, die haben teilweise jahrelang keinerlei Sexualität, zumindest nicht mehr miteinander. Manchmal dann eben im Außen. Und die sind auch immer noch zusammen. Also die Sexualität wird oft ausgeklammert, weil es eben zu Streit führt und weil keiner die Beziehung aufs Spiel setzen will.
Wie können die dann so lange zusammen sein?
Ja, wir haben es gerade schon ein bisschen beantwortet.
Andere Standards.
Weil die es nicht aufs Spiel setzen wollen, weil sie denken, es wird sich noch vielleicht irgendwie ändern.
Ja, es wird schon wieder. Oder wenn das Kind dann aus dem Haus ist oder größer ist oder dies ist, das ist, jenes ist. Ja. Dann vielleicht sind es die Wechseljahre, ne? Also irgendwie plötzlich sind halt Jahre sind dann einfach um. Ja.
Gibt es so eine ultimative Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, die du empfiehlst?
Ja, es gibt verschiedene Fragen. Eine meiner Lieblingsfragen ist zum Beispiel, warum wollen Sie eigentlich Sexualität haben? Also was hat das für Sie für eine Bedeutung?
Was kommt da als Antwort?
Meistens, das ist jetzt eine gute Frage.
Das ist wirklich
und das
eine
ist immer gut, wenn die Antwort kommt, das ist eine gute Frage, dann ist es eine gute Frage, dann sage ich auch, das müssen Sie nicht jetzt beantworten. Nehmen Sie sie einfach mit. Was bedeutet Sexualität für dich? Mach dir mal Gedanken darüber.
Da
was
ich auch
bedeutet
gerade gemacht.
Es?
Wisst ihr, was mein erster Impuls war? Mein erster Impuls ist, ja, weil es irgendwie dazugehört.
Ja, das sagen ganz viele.
Ja.
So, aber das reicht dem Sexualtherapeuten natürlich nicht.
Ne?
Nee.
Ja.
Nee. Und dann ist auch eine gute Frage. Um die Leute, meine Aufgabe ist es ja, Prozesse in Gang zu bringen. Ja? Wie sähe Ihre Sexualität aus, wenn sie wirklich gut wäre? Auf einer Skala von 0 bis 10, ich sag jetzt mal bei 8 oder 9 wäre. Wie sähe die denn eigentlich aus?
Das sind 2 gute Fragen. Kann sich jeder jetzt mal überlegen.
So, und jetzt überleg dir mal, wie sieht für dich gute Sexualität aus? Das mag sein, dass das für mich völlig anders ist. Oder für die Natascha.
Total.
Und auch für den Daniel oder vielleicht für den Markus. Aber offensichtlich werdet ihr ja nicht 20 Jahre ein Paar, wenn ihr da, sage ich jetzt mal, so auseinanderklaffen würdet, behaupte ich mal.
Wahrscheinlich, ja.
Andrea, du hast gesagt, dass Menschen oft kommen mit Anliegen oder Aufträgen an dich, die so ein bisschen schwammig sind.
Ja,
das war ja jetzt hier bei Natascha und Daniel auch ein bisschen so. Da kommen dann so Aussagen wie, wir hätten gerne zufriedenstellendere Sexualität.
Ja.
Was heißt das genau?
Ja, genau. Das weiß ich auch nicht. Und das sage ich dann auch so. Und dann sind die auch überrascht. Also wenn ich so sage, ja, was heißt denn das für Sie? Und dann kommen die ja selber schon so ins Überlegen, weil ich gesagt habe, wissen Sie, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne eine liebevolle Beziehung, für den einen ist eine liebevolle Beziehung auch zu sagen, du bist so ein Arschloch, fick dich oder sonst was. Und würde aber sagen, ich liebe meine Frau und ich bin total liebevoll zu ihr, ich fall da vom Stuhl. Ja. Also die müssen selber erarbeiten, was sie eigentlich wollen. Das ist so wichtig, nicht weil ich es nicht kann, sondern weil ich es auch nicht darf im Grunde genommen, weil sonst nehme ich denen die Arbeit ab und dann ist der ganze Therapieprozess nichts wert.
Paartherapie bedeutet ja im Prinzip, dass du nur schlaue Fragen stellst, auf die man eigentlich hätte selber kommen können. Richtig?
Ja, das ist natürlich am besten, wenn der andere sagt, weißt du, so, bing, oh ja, und dann ist es, das ist eigentlich, genau da löst sich dann oft auch so eine Blockade.
Ja.
Oh. Echt? Ich habe mal, das muss ich jetzt an der Stelle erzählen, weil wir heute über Bettgeflüster reden. Das muss ich jetzt rein quetschen. Ich kann mich erinnern an auch wieder eine Frau, die gesagt hat, sie ist abends auch am Sofa, setzte sich schon lieber auf den Sessel und dann kann ich das schon so fast vervollständigen. Dann sage ich, das heißt, sie wollen praktisch möglichst weit von ihrem Mann entfernt sein. Ja, weil sie hat dann so Sorge, wenn sie neben ihm sitzt, dass er dann irgendwie die Hand rüber tut oder also irgendwie dann vielleicht auch was passieren könnte oder so. Und die ist ja schon im Vermeidungsverhalten, wenn sich dann in den Sessel setzt, weißt du, dann hast du ja schon auch einen physischen Abstand. Und dann frage ich, ja, und was wäre denn, wenn da was passieren würde? Ja, und dann reißt die natürlich die Augen auf und sagt, ja, dann muss sie ja sagen, wir könnten, das könnte dann zum Sex kommen. Okay, aber was ist denn daran eigentlich so schlimm? Also sie fühlt sich unter Druck gesetzt natürlich, ne? Weil sie die ist, die weniger will. Dann sag ich, wissen Sie, das ist die eine Sicht, sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Aber es gibt auch eine andere Sicht. Ich will Ihnen die nur mal anbieten. Vielleicht findet Ihr Mann sie wirklich attraktiv und begehrenswert und möchte einfach gerne mehr von Ihnen. Die Möglichkeit gibt's ja auch. Ja, sagt sie, das hat sie so noch nicht gesehen. Für sie ist es sozusagen immer Bedrängung, wenn er was initiiert. Mhm. Und dann sage ich, na, dann denken Sie mal drüber nach, weil es kann ja auch andersrum sein. Und das finde ich so spannend, weil die Leute haben oft nur einen Blickwinkel.
Klar, haben wir alle. Haben wir alle.
Bevor wir jetzt gleich für euch noch viele Tipps haben, wie ihr vielleicht besser kommunizieren könnt, müssen wir jetzt nochmal ganz kurz zu Natascha und Daniel gehen. Also weil der Daniel sagt nämlich, er hat schon so viel versucht aus seiner Sicht, aber am Ende ist jedes Gespräch irgendwie im Zoff oder Streit geendet. Und er weiß auch nicht mehr weiter. Trennen will er sich nicht, haben wir vorher schon gehört. Vor allem will er sich nicht aus nur so einem, wie er meint, trivialen Grund trennen. Und vielleicht wäre ja eine offene Beziehung oder sowas auch ein Gedankenwert, sagt er.
Natascha sieht das Ganze allerdings anders. Sie ist diese ganze Thematik langsam leid. Sie sagt, es hat nur noch Schweres und gar nichts Leichtes mehr. Also total verkopft. Sie empfindet einfach ja keine Lust mehr. Was soll sie da auch machen? Ne? Sie kann auch den Schalter nicht umlegen, so schildert sie es dir gegenüber, Andrea. Ja. Aber so ganz genau kann sie auch nicht benennen, was passiert ist. Also es war auch wieder so ein schleichender Prozess.
Ja.
Auch nicht,
immer. Ja, fast immer.
Wann das genau der Punkt war. Ne? Also sie liebt den Daniel, sagt sie. Sie befürchtet, dass er sich früher oder später vielleicht trennen wird. Aber einfach nur ihm zuliebe mitzumachen, das will sie jetzt irgendwie auch nicht.
Ja, das ist so ein ganz typisches Dilemma. Also ich setze übrigens an der Stelle jetzt nochmal ganz klar auch voraus, dass körperlich alles abgeklärt ist. Mhm. Das ist ein Muss, weil man sonst auch an einer falschen Baustelle arbeitet. Ne? Erinnere dich an die Wechseljahre und diese ganzen Geschichten oder Depressionen oder keine Ahnung, was auch immer. Wir haben hier auf jeden Fall eine Patt-Situation. Es gibt da keine Bewegung mehr. Es ist festgefahren, ja. Und um ein Patt aufzulösen, gibt es eigentlich nur eine Lösung oder eine Möglichkeit. Nämlich, dass mindestens einer etwas anders macht als bisher. Und dann kommt oft das Gesetz der Resonanz. Also stell dir vor, du bist irgendwie in so einer Sackgasse mit dem Auto, keiner kommt aneinander vorbei, beide hupen, beide sind aggro. Und wenn einer jetzt einen Rückwärtsgang reintut, dann ist oft der andere, macht auch die Hand hoch, ja, Bro, geht schon und fährt auch zurück und beide sind wieder gut.
Das Gesetz der Resonanz, also lächelt der eine, dann lächelt der andere zurück. Ist der eine freundlich, ist es der andere dann auch.
Genau. Vorausgesetzt, der Wille ist auch wirklich da, wenn einer nämlich emotional aus der Beziehung ausgestiegen ist, und das gibt es auch nicht so selten, dann macht es alles keinen Sinn mehr. Dann drehen wir uns da nur leer herum.
Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, haben wir schon oft gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, oh, irgendwas stimmt hier nicht mehr, kommt frühzeitig, macht eine Paartherapie, auch wenn sich viele vielleicht schämen. Wir zwei haben das auch schon gemacht. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast, um einfach die Message in die Welt zu setzen, sprecht miteinander. Und wenn ihr es miteinander alleine nicht könnt, lasst euch einfach helfen, weil es ist gar nicht schlimm. Ihr kriegt nur Fragen gestellt und kommt dann auf sensationelle Antworten,
die ihr auch gar nicht beantworten müsst.
Andrea, dann kommen Daniel und Natascha zu dir wieder in eine gemeinsame Sitzung. Mhm. Und du hast dir was vorgenommen, was du in dieser Sitzung den beiden erzählst.
Mhm. Also ganz klar war, was wir vorher ja auch schon gehört haben, dass diese Sackgasse aufgelöst werden muss und dass sie beide immer wieder klargemacht bekommen, dass sie die Verantwortung für ihre Sexualität haben und auch übernehmen müssen. Und der echte Gamechanger entsteht ja dann, wenn du deine eigenen Ängste, warum du das eigentlich nicht tust, warum du in dieser Sackgasse bist, diese Ängste musst du verstehen und über die musst du dir Gedanken machen oder gucken, was sind es eigentlich für Ängste? Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn ich meinem Partner irgendetwas sage oder ein Bedürfnis formuliere, dass der mich stehenden Fußes verlässt? Das ist doch lächerlich.
Wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast vorher mit der Frau im Sessel.
So, das heißt, im Grunde genommen muss ich es auch schaffen, dass ich denen einen Nutzen klar mache. Also, dass der Nutzen, wenn sie etwas tun, wenn sie den Mut aufbringen, etwas zu verändern, höher ist als die Ängste, die ja sein dürfen, um Gottes Willen.
Völlig klar. Genau. Und dann entlässt du die beiden mit einer Aufgabe.
Ich habe gesagt, sie sollen sich darüber austauschen, was bedeutet Sexualität eigentlich für Natascha? Was bedeutet es für Daniel? Und es stellte sich dann raus, dass es gar nicht so einen großen Unterschied gab. Es ging ihm um Nähe, es ging ihm um Zärtlichkeit, aber natürlich auch um Begehren, um Leidenschaft. Also es war alles sehr, sehr ähnlich. Und die andere Frage, die sie als Aufgabe bekommen haben, ist, wenn die Sexualität wirklich zufriedenstellend und gut wäre, wenn du sie gerne haben wollen würdest, wie wäre sie denn dann? Und darüber sollten sie sich auch austauschen.
Und dann hast du zu ihnen gesagt, so ihr beiden Süßen, jetzt geht ihr mal nach Hause, verabredet euch mit dem Glasel Wein, wann immer ihr Zeit habt, Kinder bei den Großeltern. Mhm. Und ja, setzt euch zusammen, macht ein schönes Candlelight-Dinner und besprecht diese zwei Fragen.
Mhm. Und weil es ja auch ganz oft so ist, dass Paare sehr große Schwierigkeiten damit haben, zwischen der Ego- und der Partnerzentrierung hin und her zu switchen, was ja gut ist. Also zum Beispiel, ich spreche mit dir, ich bin bei dir, indem ich sehe, wie reagierst du? Bist du in einer Resonanz zu mir oder bist du schon ausgestiegen? Und ich muss aber auch mich beobachten. Und so ist es in der Sexualität auch. Du hast den Partner im Blick, aber auch dich. Das nennt man Partner- und Egozentrierung. Mhm. Und das haben manchmal Paare nicht, weil sie viel mehr beim anderen sind als bei sich selbst.
Okay.
Und Frauen sind sehr gerne mehr beim Partner. Oh, was denkt der? Oh, der guckt schon so komisch. Und um das mal auszuhebeln oder auszuschalten, habe ich vorgeschlagen, es ist einfach nur eine Idee und eine Intervention. Wie wäre es denn, wenn ein Abend mal der eine für den einen da ist und der andere dann für den anderen da ist? Also ausschließlich. Und dann kannst du, hast du dann die Verantwortung, du musst also irgendwas machen, von dem du glaubst, das ist für dich gut, für den anderen gut, aber der macht nichts, der ist passiv und du bist der aktive Teil und guckst mal, was passiert denn da und kannst dich auch darüber austauschen und sagen, das war besonders schön, das war besonders schlecht, weil du nicht in der dauernden Aktion mit dem anderen bist, in der Aktion und Gegenaktion. Sondern du machst einfach. Du hast meinetwegen, nimmst dir eine Stunde oder zwei Stunden Zeit und verführst den anderen ausschließlich. Ist dein einziger Job.
Das ist eine super Idee, Andrea.
Also das ist wirklich cool.
Ein super Auftrag. Vor allem kommt er von außen.
Also Andrea, du hast die beiden dann nach Hause entlassen mit diesen Aufgaben. Und die wirkten auch so ein bisschen unsicher. Aber lustigerweise kamen sie dann nach zwei Wochen wieder. Mhm. Richtig?
Ja,
zu so einem Abschlussgespräch, wie sie sich's gedacht haben.
Mhm. Und sie haben auch wirklich alles umgesetzt. Also das ist echt ein cooles Paar gewesen, weil sie sich wichtig waren und sie haben das auch gewollt. Und das merkst du einfach. Ein Paar, was es nicht wirklich will, das kommt und sagt, ah, wissen Sie, wir haben gar nicht so viel Zeit gehabt und wir haben uns kaum gesehen und ich weiß auch nicht. Und plötzlich waren die 2 Wochen um und die 2 wollten das wirklich.
Aber ich würde da gerne mal eine Fußballerfrage stellen. Hatten die jetzt guten Sex oder nicht?
Ja. Also ob sie guten hatten, das ist für mich ja auch nicht wichtig. Weißt du, für mich ist wichtig, Prozesse in Gang zu bringen. Und der Prozess war in Gang. Die 2 Super. Sind ins Gespräch gekommen und die 2 haben auch, das habe ich Ihnen auch gesagt, wir können jetzt auch erstmal ein bisschen pausieren und wenn Sie wieder was brauchen, das ist ja nicht jetzt, zack, alles ist plötzlich anders, aber das Wichtige war, dass die 2 sich einander zumuten im Bereich der Sexualität. Das war ja eigentlich das Ziel.
Ganz toll, weil du hast ja eigentlich ganz eingangs schon gesagt, dass es in dem Fall eine gute Prognose gibt. Ja. So hast du es eingeschätzt.
Ja.
Und so war es dann auch.
Ja.
Das ist doch toll.
Wenn man sich jetzt rückblickend diese Geschichte nochmal so vor Augen führt, denkt man sich, wo war eigentlich das Problem? Das Problem war das, ja ernsthaft, das Problem war das, dass es sich so eingeschliffen hat, sie sich bedrängt fühlte. Er dachte, ich will doch jetzt nicht immer als der, ich sag jetzt mal auf Deutsch gesagt, geile Bock rüberkommen.
Ja.
Und dann ist einfach der Knoten geplatzt, weil sie sich vorher nie getraut hat, ihrem Mann zu sagen, dass sie es einfach ein bisschen langweilig findet.
So, und das ist aber im Grunde genommen eigentlich ein Symptom eines nicht so guten Selbstwerts.
Ja.
Das heißt, wenn sie mehr Selbstwert gehabt hätte, hätte sie das gar nicht so lange zugelassen oder auch er. Und das ist natürlich etwas, wo ich vorher gesagt habe, die Ängste, da muss der Nutzen drüber liegen über den Ängsten.
Völlig
nämlich, klar. Am Ende habe ich einen Benefit.
Total, es wird
und
immer
nur
besser.
Wenn ich einen Benefit habe, dann macht das auch richtig Spaß. Das heißt, ich gestalte das Ganze mit und dann kann auch sich was entwickeln.
Total, ganz einfach. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß ja nicht genau, in welchen Situationen ihr gerade steckt. Aber man kann es immer brauchen. Geben wir euch, damit es gar nicht erst so weit kommt, eine ganze Reihe von Tipps zur Kommunikation.
Wie sage ich, was und wie ich es will?
Also statt sprechen kann man auch schreiben. Das wirkt manchmal Wunder. Ob per E-Mail oder per Messenger oder der klassische alte Brief funktioniert.
Der Vorteil ist, dass man nicht direkt kommuniziert, sondern zeitversetzt. Also man hat etwas Zeit, die Worte auf sich wirken zu lassen. Und dafür kann man übrigens auch ein kleines Heft anlegen, das hin und her wandert und immer an einem festen Platz liegt.
Tipp von uns, möglichst nicht in Reichweite von Kindern.
Fühlen statt sprechen.
Lasst mal die Lust fließen, indem ihr euch nebeneinander legt und erstmal entspannt. Und dann legt sich einer auf die Seite und legt dem anderen seine hoffentlich warme Hand auf den Bauch und zwar unterhalb des Nabels, wo das Sonnengeflecht und auch das Emotionalzentrum ist.
Das Sonnengeflecht?
Ja.
Beide versuchen sich da aufeinander und auf ihre Gefühle zu konzentrieren. Also nicht denken, sondern spüren. Das ist der Auftrag.
Mhm. Und dann könnt ihr auch die Position tauschen und schauen, ob und wie sich das andersrum anfühlt.
Mhm. Und vor allem ganz wichtig auch die eigenen Gedanken mal beobachten.
Spielen statt sprechen.
Je nachdem, wie mutig man ist oder ob man Spielen etwas abgewinnen kann, gibt es ja inzwischen einige erotische Spiele auf dem Markt, Kartenspiele, bei denen gegenseitig erotische Fragen beantwortet werden. Vielleicht auch mal so ein Rollentausch im Sinne von, heute kümmere ich mich mal nur um dich, ohne Gegenleistung. Das nimmt den Druck.
Und gerade von Frauen höre ich oft, wirklich oft, dass sie es kaum aushalten, wenn es nur um sie geht. Und da kann zum Beispiel der Klassiker Augen verbinden auch helfen. Weil man den anderen ein Stück ausblendet und eben mehr auf sich selbst fokussiert ist.
Sex und Spiel haben ja auch ganz viel gemeinsam, ne? Und etwas gesunder Egoismus, denke ich, ist nicht nur okay, sondern auch unbedingt erforderlich. Denn im Grunde geht es ja auch um Eigenverantwortung.
Ganz genau.
Noch ein cooles Spiel zum Schluss.
Ihr braucht Papier, Stift und einen Würfel. Hat man alles zu Hause. Du und dein Partner oder deine Partnerin schreiben je 6 Sexideen auf. Das können Praktiken sein oder Locations oder Situationen. Also 6 Ideen jeder. Mhm. Und dann habt ihr 12 verschiedene Möglichkeiten notiert. Insgesamt. Und jeder darf aber beim anderen von den 6 3 streichen. Wie so ein Vetorecht, weil er sagt, oh Gott, das geht gar nicht oder das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann bleiben sozusagen netto 6 realisierbare Vorschläge übrig. und die nummeriert ihr von 1 bis 6 auf einem Zettel. So, dann würfelt ihr abwechselnd und entweder wird gleich die erste Idee umgesetzt, also der erste, der würfelt, oder ihr macht Schnick, Schnack, Schnuck oder keine Ahnung, da seid ihr noch ein bisschen selbstkreativ. Oder wenn spannender sein soll, macht ihr den Punkt, ich sag jetzt mal Nummer 2 ist, hat einen Strich, dann würfelt der andere Nummer 4 hat einen Strich und nochmal Nummer 2. Und wer als erster 3 hat, also welcher Punkt als erster 3 Striche hat, der wird dann umgesetzt, dann ist ein bisschen spannender. Aber wenn man keine Zeit verlieren will, dann eben zack, würfeln und das wird dann gemacht.
Also ich denk mir die ganze Zeit, was ich jetzt für 6 Sachen auf meinen Zettel schreiben will.
Ja, das ist gut. Da wünsche ich euch viel Spaß bei der Umsetzung und ich bin sicher, dass irgendwas in jedem Fall in Bewegung gerät.
Also Andrea hat, weil das Thema Kommunikation ja in der Partnerschaft gerade so in puncto Sexualität so schwer für viele ist, ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja, das muss man da an der Stelle vielleicht mal erzählen.
Ja, und dieses Buch heißt tatsächlich auch Bettgeflüster, die besten Kommunikationstipps für Paare. Und gibt es auch als E-Book.
Ja, danke für die Werbung und nun machen wir für heute Pause und führen unser Podcast-Ritual weiter fort. Da freuen wir uns nämlich schon richtig drauf, weil wir ja immer zusammen essen und trinken und hoffen sehr, dass euch die heutige Folge gefallen hat.
Und morgen, Spatzl, machen wir zweites Zettelspiel.
Heute noch.
Ich glaube, das machen jetzt ganz viele.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, ja, dass ihr da wart.
Schreibt uns gerne bei Instagram über Paarflüsterei mit UE.
Vielen Dank fürs Zuhören
und bis nächsten Dienstag. Und viel Spaß mit den Spielchen.